Ich bete zu Anfang noch. Vater, danke, dass wir heute Erntedankfest feiern dürfen und daran zu denken, Herr, dass es uns so gut geht, dass du uns so gut versorgst mit so vielen guten Gaben, Herr. Vielen Dank dafür und danke jetzt auch für die Zeit, wo wir auf dein Wort hören können. Bitte, dass du zu uns sprichst und dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst. Amen. Jeder von uns hat bestimmt schon mal ein Puzzle gemacht. Und ich habe von unserem kleinen Jungen, von Maximilian, auch eins ausgeliehen. Und bei so einem Puzzleteil, da ist, oder beim Puzzle, da ist jedes Teil irgendwie anders. Und so ein Teil für sich alleine, das macht wenig Sinn. Erst wenn diese Teile zusammen sind, dann ergeben sie ein Bild. Wenn diese Puzzleteile sich quasi annehmen, ich habe jetzt zum Glück ein ganz einfaches mitgebracht, dann ergibt sich ein ganzes Bild, was wir sehen können. Und so ein Puzzle, das ist ein schönes Beispiel auch für die Gemeinde, für Gemeinschaft. Eine Person allein, die kann nicht viel bewirken. Erst gemeinsam, jede Person auf ihre einmalige und besondere Weise, aber alle zusammen, da können wir viel bewirken. Wenn wir, die wir Jesus nachfolgen und mit ihm verbunden sind, wenn wir uns gegenseitig annehmen, wie so ein Puzzleteil sich quasi gegenseitig annehmen, dann ergibt sich das große, ganze Bild von Gemeinschaft. Und es soll auch das heutige Predigtthema ausdrücken, als bunte Puzzlegemeinschaft einander annehmen. Als bunte Puzzlegemeinschaft einander annehmen. Weil es ein bisschen klein ist, kommt es auch hier vorne noch. Als Predigttext habe ich den Römer 15 gewählt. Das ist ein recht langes Kapitel mit 33 Versen, die wir aus Zeitgründen nicht alle lesen werden, aber ich werde einzelne Puzzleteile aus dem Text herausgreifen. Und bei so einem Puzzle, da ist das Wichtigste, dass die Teile zusammenpassen, dass sie sich quasi gegenseitig annehmen. Und das ist auch das Kernthema in unserem Text, das Fundament von geistlicher Gemeinschaft, welches wir in Vers 7 finden. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Diese Aussage, die ist einfach und klar. Nehmt einander an. Und unser Vorbild dabei ist Jesus Christus, der uns bedingungslos angenommen hat. Gerade wenn es Dinge gibt, die uns in der Gemeinde trennen wollen, da soll Jesus unser Vorbild sein. Wir haben nicht das Recht, andere abzulehnen, denn Jesus hat sie und mich angenommen, so wie wir sind, mit all unseren Stärken, aber auch mit all unseren Schwächen und Fehlern. Und wenn wir es wie Jesus machen und uns einander annehmen, trotz unserer ganzen Unterschiedlichkeiten, dann ehrt dies Gott und darüber freut er sich. Darum nehmen wir uns als bunte Puzzlegemeinschaft einander an. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in Wiedenes die Bibelschule begonnen habe, da war im Nachbarzimmer ein anderer junger Mann, aber der war irgendwie nicht so mein Typ, so nach dem ersten Eindruck. Einfach sein Verhalten, seine Kleidung, wie er sich so gab. Aber nach einigen Wochen, nach so manchen Gesprächen, nach so manchen Runden Siedlerspielen und Kennenlernen, da ist er zum guten Freund geworden und er ist heute noch der Freund aus der Bibelschulzeit, mit dem ich am meisten Kontakt noch habe. Das, was Jesus für uns getan hat, indem er einen jeden von uns so annimmt, wie wir sind, das verlangt auch von uns ein Echo, das verlangt von uns Auswirkungen, wie wir unser Leben gestalten. Und dazu wollen wir uns vier Puzzlestücke aus Römer 15 anschauen und das erste, das ist, dass wir uns gemeinsam weiterbringen. Gemeinsam weiterbringen. Und dazu lese ich die Verse 1 bis 3 sowie 5 und 6 aus Römer 15. 1 bis 3 und 5b und Vers 6. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift: Gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Dann 5b. Er, also Gott, helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Im vorherigen Kapitel, in Kapitel 14, da geht Paulus schon auf die Schwachen und die Starken im Glauben ein. Und die Schwachen, die sind die, die die Freiheit in Christus noch nicht im ganzen Maße erkannt haben. Ihr Gewissen ist noch schwach. Und die Starken, sie haben eine größere Freiheit, im Glauben Dinge zu tun. Und dabei ging es in der Gemeinde in Rom vor allem um so Konfliktthemen wie Fleisch, Alkohol, Kalenderfragen, die aber auch heute unter Christen ein Konfliktthema sein können. Und in Vers 2, da sagt Paulus, dass wir den Schwachen zuliebe auf unsere Freiheit verzichten sollen. Wenn ich also die Freiheit habe, vor Gott irgendwas machen zu können, dann soll und darf ich das machen. Aber ich soll es nicht machen vor dem Schwachen, den es vielleicht in Gewissenskonflikte bringen könnte. Da ist es besser, dass ich verzichte, wie es Jesus gemacht hat. Als er Mensch wurde, als er auf diese Erde kam, da hat er auf so vieles verzichtet. Er war sogar bereit, Schmähungen, Beschimpfungen auf sich zu nehmen. Selbst den Tod am Kreuz aus Liebe zu uns Menschen. Und es ist schade, dass so viele Christen es einfach nicht fertigbringen, ihren Stolz hinter sich zu lassen und sich gegenseitig anzunehmen. Wenn Christus uns angenommen hat, und das ist die zentrale Botschaft des Römerbriefes, wie kann es sein, dass sich Christen dann nicht auch gegenseitig annehmen? Wenn wir auf das Ziel schauen, das Gott für uns alle vorbestimmt hat und das unser Leben heute schon bestimmen soll, dann ist es traurig, wenn Themen, die oft so nebensächlich sind, zu Konflikten führen. Max Lucado, ein bekannter Buchautor, christlicher Buchautor aus den USA, der hat dazu eine Geschichte geschrieben. Und da trifft ein Christ einen anderen Christen und sie checken sich so gegenseitig ab, wo sie so theologisch stehen und finden heraus, ja, dass für den anderen auch die Bibel ganz klar das Wort Gottes ist, dass er an die Jungfrauengeburt glaubt und dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. Und der eine fragt dann weiter, zu welcher Denomination denn der andere gehört und findet dann heraus, dass sie zur gleichen Denomination, den kongregationalistischen Heiliger Sohn Gottes dispensationalistischen Dreieinigkeitsgemeinden gehören. Der Christ freut sich natürlich sehr darüber und fragt dann weiter, zu welchem Zweig dieser Denomination denn der andere gehört. Und auch da stellt sich heraus, dass beide zum gleichen Zweig, zu dem vor dem tausendjährigen Reich, nach der Bedrängnis, nicht charismatisch, Elberfelder Bibel, Einkelch-Abendmahl-Zweig gehören. Auch da freut sich der fragende Christ, dass sie sich da aus dem gleichen Zweig sind, aber er hat dann noch eine einzige Frage, ob die Kanzel des anderen aus Plexiglas oder aus Holz sei. Auf die Antwort Plexiglas schreckt der fragende Christ zurück und im Weggehen sagt er nur noch ganz entsetzt: Geh weg von mir, du Ketzer. Die Geschichte ist bewusst etwas überspitzt, aber leider oft genug wahr unter uns Christen, dass so unwichtige Dinge, die führen zur Gesetzlichkeit oder gar zur Spaltung und zur Trennung. Und das schwächt auch unser Zeugnis vor anderen. Fragen wir uns vielmehr, wie kann ich auf den anderen Rücksicht nehmen und mich mit ihm identifizieren? Was hilft dem anderen weiter? Was baut ihn auf? Was fördert unsere Gemeinschaft? Was fördert unsere Einheit? Und dabei soll Jesus der Maßstab sein, wie wir miteinander umgehen, damit es unsere Gemeinschaft und unsere Einheit fördert. Und aus dieser Einheit heraus, da können wir dann gemeinsam Gott loben und preisen, ihn ehren, ihn verherrlichen. Und wenn Juden und Nichtjuden, wenn starke und schwache Männer und Frauen, wenn Menschen aus unterschiedlichen Nationen sich in Jesus vereinen und Gott loben und ehren, dann werden andere Dinge unwichtig. Ich arbeite gerne bei OM, vor allem weil es auch so international ist und zwar schon bei, immer wieder bin ich auch auf Konferenzen, wo wir dann Menschen aus ganz unterschiedlichen und vielen verschiedenen Ländern zusammen Gott loben und ehren. Und das verbindet und vereint, das richtet auf das gemeinsame Ziel aus. Deshalb stellen wir unsere Unterschiedlichkeiten beiseite und proklamieren wir die Liebe Jesu Christi durch unsere Einheit. Unsere Unterschiede, sie sind dazu da, um Gott zu verherrlichen und nicht um uns zu trennen und auseinanderzureißen. Bringen wir uns gemeinsam weiter mit dem Ziel, dass wir alle einmal im Himmel vor Gott stehen werden und ihn loben und anbeten werden. Und das wird ein mega bunter Puzzlehaufen an Menschen sein, eine geniale Gemeinschaft und Vielfalt. Vielfalt, das bringt mich auch zum zweiten Punkt, denn wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, dann leben wir Vielfalt. Vielfalt leben. Dazu lese ich die Verse 8 und 9a. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Jesus, er kam als Mensch zuerst mal zu den Juden, um dadurch die ganzen Zusagen und Verheißungen im Alten Testament, die Gott dort gegeben hat, zu erfüllen. Doch Christus, er kam nicht nur für die Juden, er kam auch für die anderen Völker, für alle Menschen, wie Paulus es schreibt. Auch sie sollen Gottes Liebe und seine Gnade kennenlernen und ihn dafür ehren und preisen. Und auch dafür hat Gott schon im Alten Testament sehr viele Verheißungen geschenkt. Und Paulus führt in den Versen 9 bis 12 gleich 4 verschiedene Verheißungen aus dem Alten Testament auf. Gott, er hat sein Erbarmen Juden wie auch Nichtjuden oder den Heiden gezeigt. Und deshalb wünscht er sich, dass wir als seine Kinder auch über Kultur- und Ländergrenzen hinweg, dass wir uns annehmen, dass wir Gemeinschaft leben. Und das fängt an mit den Wessis und den Ossis. Wir haben ja gestern 30 Tage der deutschen Einheit gefeiert. Aber auch wenn irgendwelche komischen Freaks vielleicht aus irgendwelchen Subkulturen zu uns in die Gemeinde kommen, wenn Afrikaner, Asiaten, Araber zur Gemeinde zustoßen, dass wir sie annehmen. Gott, er bringt uns manchmal auf ganz unterschiedliche Weise zusammen. Aber egal, wie unsere Geschwister sind, nehmen wir sie an. Denn wenn wir unsere Vielfalt leben, dann verherrlicht das Gott. Und damit diese Vielfalt über kulturelle und Ländergrenzen gehen kann, da braucht es Menschen wie Paulus, die sich aufmachen und in aller Welt das Evangelium weitersagen. Und davon schreibt er in den Versen 15 und 16 oder 15b. Gott hat mich ja in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nichtjüdischen Völkern zu sein. Indem ich ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache, erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag, denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat. Eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Gott, er ist nicht damit zufrieden, dass nur das Volk Israel ihm dient und ihm geheiligt ist. Er wartet vielmehr darauf, dass alle Völker ihn als ihren Schöpfer und Gott anerkennen und ihn anbeten. Und Gott sei Dank ist das Evangelium auch zu uns nach Deutschland gekommen. Doch es gibt noch so viele Menschen, die Gott noch nicht persönlich kennen. Und Gottes größter Wunsch ist, dass auch sie in seine Familie kommen, dass auch sie seine Freunde werden. Wer in meiner Familie, wer von meinen Freunden oder Arbeitskollegen kennt Jesus noch nicht? Und was wäre es schön, wenn auch sie Jesus nachfolgen würden und Gott mit ihrem Leben ehren würden? Beten wir regelmäßig für diese Menschen in unserem Umfeld? Halten wir Ausschau nach Möglichkeiten um von dem zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Und was wäre es genial, wenn wir gemeinsam mit diesen Menschen die Bibel studieren und sie Jesus persönlich kennenlernen würden. Und das fordert uns alle heraus, auch mich persönlich, und inspiriert durch eine Arbeitsgruppe bei OM bin auch ich da in den letzten Monaten dran, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft, das stärker zu leben. Das Herz von Paulus, das schlug vor allem für die Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Und das gab es zu seiner Zeit sehr viele. Und deshalb wollte er über Rom dann nach Spanien weiterreisen, um dort das Evangelium zu verkünden. Wie wir es vorhin schon gesehen haben, heute gibt es 2 Milliarden Menschen in dieser Welt, die noch unerreicht sind, die Christus noch nicht kennen und die nicht mal einen Christen kennen, der ihnen Jesus Nachfolge vorlebt, der ihnen christlichen Glauben vorlebt. Wer betet für diese Menschen? Wer lebt diesen Menschen Gottes Liebe vor? Wer bringt ihnen das Evangelium und lädt sie ein, dass auch sie in Gottes Familie kommen können? Paulus, er hatte einen sehr großen Wirkungskreis und er hat das Evangelium weit verbreitet. Doch das konnte er nur, wie er das in den Versen 17 bis 19 ausdrückt, weil Jesus durch ihn wirkte. Und egal wie klein oder wie groß unser Wirkungskreis ist, Jesus will einen jeden Einzelnen von uns gebrauchen, dass noch ganz unterschiedliche Menschen ihn kennenlernen und wir so gemeinsam Vielfalt leben. Wenn wir uns als Puzzlegemeinschaft einander annehmen, dann ist ein weiteres, was Paulus anspricht, wir teilen miteinander. Miteinander teilen. Davon schreibt Paulus in den Versen 26 und 27. Die Gemeinden in den Provinzen Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, für die Armen der Gemeinde in Jerusalem eine Geldsammlung durchzuführen. Sie tun das aus eigenem Antrieb, als Ausdruck für ihre Verbundenheit mit ihnen. Andererseits stehen sie auch tatsächlich in ihrer Schuld. Denn wenn die Gläubigen aus Jerusalem ihre geistlichen Güter mit denen geteilt haben, die keine Juden sind, sind diese nun ihrerseits verpflichtet, denen in Jerusalem mit irdischen Gütern zu dienen. Nach der Rückkehr von Jesus in den Himmel zu seinem Vater, da begannen Pfingsten die erste Gemeinde in Jerusalem, und von dort aus hat sich dann das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet. Und wie wir gerade gesehen haben, spielte der Apostel Paulus da eine ganz wichtige Rolle darin. Aber auch die anderen Apostel, andere Nachfolger von Jesus, haben das Evangelium weitergetragen. Und so wissen wir zum Beispiel nicht, wie die Gemeinde in Rom entstanden ist. Vermutlich haben Juden aus Rom, die vielleicht schon beim ersten Pfingstfest in Jerusalem waren, sich für Jesus entschieden und haben dann das Evangelium nach Rom gebracht. Und so haben sie dort eine Gemeinde begonnen, die mit der Zeit wuchs, und es kamen dann auch Nichtjuden dazu. Und dies alles geschah, weil diese ersten Christen in Jerusalem, die erste Gemeinde, weil sie ihre geistlichen Güter mit anderen Menschen geteilt haben. Klar ist das Evangelium nichts, was wir nur für uns haben und was wir nur für uns behalten sollen. Wir haben es frei erhalten und es ist ein geistlicher Segen und wir sollen es frei weitergeben. Die Gemeinde in der römischen Provinz Mazedonien und Achaia, dem heutigen Griechenland, die hatten sich selbstständig dazu entschlossen, die Armen in der Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Und es ist auch angemessen und gut, denn die Judenchristen in Jerusalem hatten damals ihre geistlichen Reichtümer, ihren geistlichen Segen mit ihnen geteilt. Und so halten sich die Gemeinden gegenseitig. Und es förderte auch die Einheit zwischen den Judenchristen und Heidenchristen. Sie teilten miteinander, jeder von seinem Reichtum. Ein Anthropologe, der lebte mit einem Stamm in Simbabwe, im südlichen Afrika, und er hat dort Kinder beobachtet, wie sie spielen, und er hat dann beschlossen, mit den Kindern ein Spiel zu machen. Er hat einen Korb mit ganz leckeren Früchten an einen Baum gestellt und hat den Kindern gesagt, wenn er lossagt, dann sollen sie alle losrennen, und das Kind, das als erstes am Korb ankommt, das bekommt dann die ganzen leckeren Früchte. Er hat dann gesagt, rennt los. Dann haben sich alle Kinder an der Hand genommen und sind gemeinsam losgelaufen. Haben sich dann in dem Korb hingesetzt, haben alle Früchte ausgeteilt und haben sie alle gemeinsam genossen. Der Anthropologe war ganz erstaunt und hat sie dann gefragt, warum sie nicht losgerannt sind, damit eines Kind diese ganzen Früchte gewinnen kann. Die Kinder haben dann gesagt, Ubuntu, wie kann einer von uns glücklich sein, wenn die anderen traurig sind? Diese Kinder haben erkannt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen, dass wir miteinander teilen. Wie teilen wir mit anderen den Segen und den Reichtum, den wir erhalten haben? Heute feiern wir ja das Erntedankfest und haben sich ein paar Leute wirklich tolle Mühe gemacht, so einen schönen Erntedankaltar zu machen. Wir denken dran, wie Gott uns mit seinem Segen beschenkt, er uns eine gute Ernte, gute Früchte schenkt. Ich vermute mal, dass hier in der Gemeinde nur die wenigsten noch mit der Landwirtschaft tätig sind. Aber Gott hat jeden von uns ganz unterschiedlich beschenkt. Der eine kann das gut, die andere ist in dem Bereich begabt. Ein anderer, der hat viel Geld, ein anderer, der hat von anderen Dingen ganz reichlich viel. Und so hat Gott jeden Einzelnen von uns ganz reichlich beschenkt und gesegnet. Teilen wir das als Gemeinde miteinander. Setzen wir das ein, was wir haben, für Gott und für seine Sache in dieser Welt. Einerseits begeistert es mich, andererseits beschämt es mich, wenn ich immer wieder davon höre, mit welcher Hingabe und Opferbereitschaft manche Christen leben, um den Bau von Gottes Reich zu unterstützen. Da habe ich von einer Gemeinde in Afrika gehört, die fasten ein oder zwei Mahlzeiten in der Woche und die haben nicht so einen abwechslungsreichen Speiseplan und so Essen im Überfluss wie wir. Und die Hirse, die sie aufgrund des Fastens sparen, die sammeln sie als Gemeinde zusammen und verkaufen sie dann und mit diesem erwirtschafteten Geld unterstützen sie dann einen Missionar. Ich finde es echter Hammer und da können wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden. Generell sind wir in Deutschland mit irdischen Gütern gesegnet und Christen im globalen Süden sind eher mit geistigen Gütern gesegnet. Und hier ist es schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen durch Partnerschaften, durch Gebet und Mission, durch praktische Hilfe und Finanzen, durch den gegenseitigen Austausch und so weiter. Und so können wir die Fülle des ganzen Segen Christi miteinander teilen, von der Paulus in Vers 29 schreibt. Wenn wir als Gemeinschaft uns gemeinsam weiterbringen, wenn wir Vielfalt leben und wenn wir miteinander teilen, dann kommt noch ein letztes, worauf Paulus in Römer 15 eingeht, dass wir füreinander einstehen. Und dazu lese ich die letzten vier Verse aus dem Kapitel, die Verse 30 bis 33. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Betet darum, dass ich vor den Gefahren gerettet werde, die mir in Judäa von Seiten derer drohen, die nicht bereit sind, das Evangelium anzunehmen, und dass mein Dienst für Jerusalem von den Gläubigen dort gut aufgenommen wird. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen und in eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und Stärkung verbringen. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Paulus erbittet hier die Christen in Rom inständig um Gebetsunterstützung, um ihm kämpfen zu helfen. Und den Ausdruck, den Paulus hier fürs Kämpfen verwendet, der kommt aus der Welt des Sports und er beschreibt die Anspannung aller Kräfte. Also man gibt alles, voller Einsatz. Und es wirft ein Licht darauf, mit welcher Intensität und mit welchem Einsatz die Christen in den ersten Gemeinden gebetet haben. Verbunden mit der Frage, mit welcher Intensität und mit welchem Einsatz wir heute füreinander beten. Paulus, er bat um die Gebetsunterstützung, denn er hatte einmal die Sorge um sein Leben, weil die Juden ihm nachstellten, was sich dann auch bestätigte, wie wir das in Apostelgeschichte 21 lesen. Und die zweite Sorge von Paulus war, ob die Judenchristen in Jerusalem die Gabe der Heidenchristen überhaupt annehmen würden. Denn auch Pharisäer waren zum Glauben an Jesus gekommen und brachten leider Gesetzlichkeit mit in die Gemeinde hinein. Und unter den Juden war es generell die Frage, ob sie Geld von Nichtjuden annehmen konnten. Und deshalb waren beide Befürchtungen von Paulus begründet. Sein großes Anliegen aber war die Einheit der Christen in ihrer Vielfalt und dass sie den Segen miteinander teilten. Und auch wir alle laufen in einem Wettlauf, der Leben heißt. Und da brauchen wir einander, um füreinander im Gebet einzustehen, um uns gegenseitig kämpfen zu helfen. Denn bei jedem kommen mal Durchhänger und Durststrecken oder wir wollen gar aufgeben. Und da brauchen wir die Unterstützung der anderen im Gebet, dass sie uns mitziehen, dass sie uns schieben, dass sie uns tragen. Selbst die Starken brauchen das. Schauen wir nur auf Paulus. Menschen brauchen Menschen. Laura war 3 Jahre alt, als sie eines Abends ihre Mutter um Hilfe beim Ausziehen fragte. Die Mutter war unten und Laura war oben und die Mutter erinnert sie, dass sie doch wüsste, wie man sich auszieht. Das Mädchen bejahte, aber sie meinte dann, dass Menschen trotzdem manchmal Menschen bräuchten, auch wenn sie wüssten, wie sie die Dinge selbst tun könnten. Wie das kleine Mädchen, so brauchen auch wir die Offenheit, andere um Unterstützung, um Gebetsunterstützung zu bitten, wenn uns Schwierigkeiten und Gefahren drohen, wenn herausfordernde Situationen auf uns zukommen oder wenn wir gerade mitten in ihnen stehen. Gerade auch als Gemeinde können wir so füreinander einstehen. Wir können, und die Frage auch, wie können wir hier verstärkt das machen, dass wir offen miteinander sind, dass wir noch mehr im Gebet füreinander einstehen. Wenn wir Menschen lieben, dann werden wir für sie beten. Wir beten für unsere Kinder und Familienangehörige, selbst wenn sie uns manchmal nerven, weil wir sie lieben. Und wenn uns die Ewigkeit eines Menschen am Herzen liegt, dann beten wir für seine Errettung. Wenn uns ein Paar am Herzen liegt, das mit seiner Ehe zu kämpfen hat, dann werden wir für sie beten. Und so auch für Christen, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Auch sie, für sie ist unsere Gebetsunterstützung total wichtig. Füreinander einstehen, gerade im Gebet, aber auch Wünsche zu haben und Pläne zu schmieden, das ist alles gut und wichtig. Und bei Paulus sehen wir das, dass er über Rom dann nach Spanien weiterreisen wollte. Aber er weiß auch darum, dass Gottes Wille anders aussehen könnte, wie seine Wünsche, Pläne oder auch Gebetsanliegen. Gottes Perspektive, die kann anders sein als unsere Perspektive. Und für Paulus kam es am Ende tatsächlich anders. Er kam zwar nach Rom, aber nicht als freier römischer Bürger, der nach Spanien weiterreisen würde, sondern als Gefangener, der den Kaiser treffen sollte. Aber all das konnte Paulus so annehmen, weil selbst diese Situation das Evangelium voranbrachte, wie er das dann später an die Philipper schreibt. Lernen auch wir, all die Dinge, die geschehen, aus Gottes Perspektive zu sehen. Manchmal mag es ein langer Weg sein und auch schwierige und schmerzliche Erfahrungen, wie das bei Paulus war, bevor wir Gottes Ziel darin erkennen können. Doch in und über allem bleibt Gott gut und er behält die Kontrolle. Denn er ist auch der Gott des Friedens, der uns in jeder Situation seinen Frieden geben will. Deshalb stehen wir füreinander ein. Wenn wir uns als bunte Puzzlegemeinschaft einander annehmen, dann werden wir uns gemeinsam weiterbringen, dann wollen wir Vielfalt leben, dann wollen wir miteinander teilen und füreinander einstehen. Aber damit so eine Puzzlegemeinschaft auch funktionieren kann, dann braucht es auch noch einen Treibstoff für das Gemeinschaftsauto. Und den finden wir in den Versen 13 und 14. Da schreibt Paulus: Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Paulus, er sieht hier einmal die geistliche Reife, welche die Christen in Rom haben. Und dasselbe gilt für uns hier. Gott hat einen jeden von uns begabt. Er hat uns allen seinen Heiligen Geist geschenkt und damit auch Erkenntnis und Wissen und Gaben und Fähigkeiten. Und das sollen wir einsetzen und gebrauchen, um als bunte Puzzlegemeinschaft einander anzunehmen und als Gemeinde gemeinsam Dinge zu bewegen. Aber das geht nur, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir bei ihm auftanken und uns ständig von seinem Geist erfüllen lassen. Und so ist es auch mein Wunsch für Sie als Gemeinde, dass Gott die Quelle aller Hoffnung auch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Amen.